Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzan-Tegemark und Philipp Pankratz.
So,
los geht's.
10:07 und
guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute die Schafexpertin Nicole Liss zu Gast. Wir haben also eine Autorin, Buchhändlerin und tollen Menschen hier, aber du hast kurz vorher, vor 5 Minuten, über ein Schaf erzählt und ich möchte, dass du uns vom Schaf erzählst.
Ich wollte vom Schaf hören. Ja, also das Schaf heißt Antonia, es ist nach mir benannt und ich liebe Schafe. Ich komme hier vom Bauernhof, aber wir hatten nie Schafe und ich wollte immer Schafe haben und mein großartiger Papa hat sich aber ein bisschen geweigert, weil nachdem wir keine Tiere mehr haben, sagt er, ja, das ist zu viel Arbeit, jetzt noch Schafe nach Hause zu tun. Und jetzt habe ich aber quasi ein Schaf nach mir benannt bekommen. Ich habe es nicht wirklich geschenkt bekommen, aber so indirekt, sage ich jetzt mal. Und es hat meinen zweiten Vornamen erhalten und heißt Antonia. Und ja, ich freue mich einfach sehr darüber, weil ich Schafe liebe.
Und wo lebt es jetzt, da das Schaf?
An einem Bauernhof und es wurde von einem Schlachthof gerettet.
Aha, das kannst du immer wieder besuchen und
voll
sagen, okay, cute.
Warum nicht
ja,
voll im Wohnzimmer?
Cute. Ich glaube, das wäre nicht artgerecht. Hm. Also das wäre nicht toll. Also der Bauernhof ist urtoll und da gibt es andere Schafe und Ziegen und Pferde. Und ich meine, wie toll ist das denn?
Es hört sich schön an, muss ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall besser wie eine Schlachtbank gehört.
Absolut.
Tiny fucking bit. Nicole, haben Schafe mit Büchern zu tun?
Haben Schafe mit Büchern? Ich meine, es gibt urviel Kinderbücher vor allem über Schafe.
Das stimmt.
Das auf jeden Fall. Es gibt Ursüße und es gibt auch Glenkill und so. Also ich meine, Schafskrimi. Ja, also in dem Fall wahrscheinlich schon. Aber ja.
Ich möchte mit einer anderen Frage reingehen.
Geh rein.
Also, vielleicht ist die auch schwierig, aber kannst du uns beantworten, wie viele Bücher hast du in deinem Leben schon gelesen? Gibt es da irgendwie so ein Verzeichnis, wo du das zusammengeschrieben hast oder so?
Nein. Und Nein. Ich bin urschlecht. Also jedes Jahr nehme ich mir vor, dass ich das irgendwie tracke, was ich mache. Ich habe mir heuer auch auf Raten einer Freundin so eine App runtergeladen, um das, aber ich bin so unzuverlässig bei sowas, ich vergesse das dann immer einzutragen. Deshalb nein, absolut.
Was ist das für eine App?
Meine App nennt sich Rido, glaube ich. Mhm. Und da kann man so den Fortschritt, man kann die Bücher scannen und dann kann man, wenn man das beendet hat, bewerten und das kann man auch so mit Community teilen etc. Aber I don't know, ich lese halt und dann schlafe ich ein und dann lasse ich das und dann vergesse ich am nächsten Tag und dann lese ich schon das nächste Buch. Und nein, keine Ahnung. Aktuell lese ich ja tatsächlich sehr, sehr wenig für meine Verhältnisse, einfach weil mein Arbeitspensum gerade sehr hoch ist. Aber im Durchschnitt glaube ich schon, dass ich so 1 bis 3 Bücher die Woche.
Wirklich?
Ja. Also wenn ruhige Zeiten sind, nicht mehr ganzzeitig selbstständig bin, aber davor, ja. Oder wenn ich mal so eine Woche Urlaub habe, können das auch 7 Bücher sein in 7 Tagen. Ja, also es kommt schon was zusammen.
Du liest schnell.
Extrem, ja.
Du musst wahrscheinlich auch schnell lesen, wenn du da bei Puls4 immer diese Buchtipps gibst, dann musst du da das Buch schnell ausgelesen haben, oder?
Ja, und vor allem, da habe ich so ein bisschen einen Anspruch an mich selber, dass ich wirklich die Bücher auch gelesen habe, die ich mitnehme. Also das ist mir irgendwie einfach total wichtig, weil ich da auch im Fernsehen sitze und natürlich sieht man mich und ich stehe da dahinter und da möchte ich schon wissen, was ich da gelesen habe. Und das 2-mal im Monat und das sind dann immer 6 Bücher. Ich meine, manchmal ja auch Kinderbücher, Sachbücher oder eine Graphic Novel. Aber ja, da kommt schon ordentlich was zusammen.
Ich möchte dazu sagen, die Intro, die ich übersprungen habe, nämlich wir haben Nicole List zu Gast und wir wollten die Nicole schon seit einer ganzen Zeit lang einladen, nämlich ursprünglich eigentlich, weil du heute Buchhändlerin bist. Aber wir haben uns gedacht, du stehst für uns einerseits für die Leidenschaft zur Literatur und dein Leben verbindet sich da mit dem Buchhandel. Buchhandlung List im 9. Bezirk in der Porzellangasse. Du gibst aber, was wir jetzt schon gehört haben, auch Buchtipps im Fernsehen auf Puls 4. Und das ist eigentlich dann der große Zusatz, warum wir dann gewusst haben, du musst hierher. Also wir würden uns sehr freuen. Das ist, du bist mittlerweile auch Autorin. Du hast vor kurzem ein Buch rausgebracht, Die Angst vor Männern. Mhm. Und deswegen möchte ich jetzt in eine andere Richtung gehen, nämlich ich möchte dich fragen, was bedeutet Angst für dich?
Einschränkung. Ich glaube, das ist das erste Wort, was mir immer dazu einfällt. Angst schränkt ein. Es lässt einen nicht frei leben. Es lässt einem auch keine freie Wahl, weil man sehr von der Angst getrieben ist. Und in meinem Fall, wenn man feststellt, dass man eben Angst vor Männern hat, ist das eine sehr einschneidende Angst natürlich, weil ich meine, es gibt, weiß ich nicht, wie viele Männer auf der Welt. Ja, man begegnet die ja täglich und man kann nicht allen aus dem Weg gehen. Und deshalb ist es etwas, was mich eigentlich seit jetzt mehr oder weniger schon 2-3 Jahre fast tagtäglich einfach begleitet in meinem Alltag.
Und dann hast du dir gedacht, du musst dazu ein Buch schreiben.
Es war halt nicht mein erstes Bestreben. Also es war, ich habe schon immer, oder ich habe versucht, sehr öffentlich immer auch über meine Erfahrungen zu sprechen, auch über meine Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, weil es mir immer wichtig war, auch zu zeigen, dass das alle betreffen kann etc., aber nie in diesem großen Raum. Und trotzdem wollte ich aber, ich wollte einfach die Möglichkeit haben, über Dinge zu sprechen und Dinge auszusprechen und Dinge endlich auch klar zu benennen und anzusprechen. Und das hat sich dann, nachdem sich das ein bisschen wirklich sehr klar herausgestellt hat, dass ich Angst vor Männern habe und das vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, wirklich so die ersten Male laut ausgesprochen habe, habe ich dann eigentlich im Gespräch mit meiner Verlegerin Stefanie Jaksch, die wir waren eigentlich essen und ich weiß noch, wie sie dann irgendwie einfach so meint, das wäre eigentlich ein Buchtitel. Aber da war das noch sehr abstrakt. Also das war gar nicht klar jetzt sofort, dass ich ein Buch darüber schreibe, sondern es gab dann einfach mehrere Situationen, wo sich das für mich noch mehr manifestiert hat und für mich klarer geworden ist. Und irgendwann war dann so in einem persönlichen Gespräch zwischen uns, war das dann irgendwie so, okay, kannst du dir vorstellen, darüber zu schreiben? Und da ich ja schon immer darüber geschrieben habe, aber gar nie öffentlich, also ich habe, weiß ich nicht, die letzten 10 Jahre immer wieder nur für mich Texte darüber geschrieben, vor allem literarische Texte oder auch viel Lyrik darüber, kleine Mosaikteile, wie ich das nenne, Mosaikstücke, die einfach, wo ich einfach Dinge verarbeitet habe. Und dann dachte ich, okay, wow, da gibt mir auch jemand endlich Raum, um darüber zu schreiben und glaubt auch an mich, weil ich meine, wenn man so ein Buch macht, das ist ja nicht nur für mich Org in dem Fall, sondern sie als Verlegerin muss ja auch dahinter stehen und sich auch, falls, wir wissen es eh, dass irgendwie in eine Inselbewegung abdriftet oder ein Shitstorm kommt oder was auch immer. Das war ja auch ihre Kraft und ihr Mut zu sagen, okay, ich mache das mit dir und wir reden endlich darüber und wir machen dieses Buch gemeinsam.
Aber die Verlegerin wusste dann anscheinend, dass du Interesse hast, ein Buch überhaupt zu schreiben, oder? Weil sonst sagt sie nicht einfach, hey du, schreib ein Buch, oder? Da gab es was, eine Connection.
Ja, ja. Ich schreibe ja immer, also ich schreibe, seit ich schreiben kann. Meine ersten Geschichten habe ich gezeichnet und ich glaube mir, das wollt ihr nicht sehen, weil wenn ich was nicht kann in meinem Leben, dann ist es eindeutig zeichnen. Aber ich habe sehr lustige Geschichten gezeichnet. Vielleicht mache ich daraus mal eine Graphic Novel. Aber ja, also natürlich, wir kennen uns sehr lang. Sie wusste, dass ich schreibe generell. Eigentlich war mein Bestreben ja, also ich wollte nie, es ist jetzt furchtbar, wenn ich das sage, ich wollte nie einen Essay als erstes Buch. Also natürlich hat man diesen Anspruch, wenn man ein Debüt rausbringt, dann muss das ein literarischer Roman sein. Und daran schreibe ich ja auch. Aber das wusste sie einfach alles, dadurch, dass wir auch befreundet sind, dass ich einfach ein großes Interesse am Schreiben habe und gleichzeitig auch, dass ich eben dieses Bedürfnis habe, darüber zu sprechen. Und dass sie da auch an mich geglaubt hat, ohne jetzt irgendwie vorab, weiß ich nicht, schon das halbe Manuskript zu haben oder zu wissen, wie ich schreibe, hat mir schon auch viel bedeutet, dass sie mir das einfach auch zugestanden hat.
Können wir nochmal an die Anfänge zurückgehen, wie du ein Kind warst zum Beispiel? Was hat da Lesen für dich in deiner Kindheit bedeutet?
Also wie ich schon vorher erzählt habe, komme ich ja von einem Bauernhof. Ich komme aus keinem Haushalt, wo Bücher immer da waren. Meine Eltern erzählen mir immer, dass meine Oma, die sehr früh gestorben ist, da war ich 6 Jahre alt, ich kann mich also nicht so genau erinnern, dass die sehr, sehr gerne gelesen hat. Aber meine Eltern, ich meine, eh klar, Bauernhof, 2 Kinder, meine Mutter war immer Vollzeit berufstätig, da war einfach wenig Zeit für Bücher etc. Aber es gab 2 sehr schöne Dinge. Also einerseits kann ich mich an mein erstes Buch erinnern, das ich mir selbst ausgesucht habe. Das war nämlich im Kindergarten, hatten wir so eine Kinderbuchausstellung, also wo eine Buchhandlung Bücher gebracht hat und wir durften das durchschauen und uns ein Buch aussuchen. Und es war damals, ich glaube, das war 1995, der Regenbogenfisch,
komm, hilf mir. Ich wusste, es war auch mein Punkt.
Echt? Aber, ja. aber komm, hilf mir. Also das war halt ein weiterer Teil vom Regenbogenfisch.
Ach so.
Ja.
Okay.
Da kam nämlich ein anderer Fisch dazu, der auch keine Glitzer, also der Schutz gesucht hat und so. Genau. Und das war mein erstes Buch, weil ich glaube, der Regenbogenfisch war 2-3 Jahre vorher oder so. Genau, das habe ich auch immer noch. Mhm. Und dann aber ganz, ganz schön, dass meine Mama hat uns immer Geschichten erzählt. Die hat einfach total viele Abenteuer für uns erfunden. Sie hat nämlich die große Maus und den kleinen Elefanten für uns erfunden. Und die haben immer Abenteuer erlebt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr stark geprägt. Und dann hatte ich das Glück, wirklich ein großes Glück, dass ich in der Schule, die ich dann besucht habe, in der Sporthauptschule, in die ich gegangen bin, einen Lehrer hatte, der extrem viel Wert auf Lesen gelegt hat. Und ich war sogar in Deutsch in der zweiten Leistungsgruppe, damals gab es ja noch Leistungsgruppen, und der hat immer darauf bestanden, dass wir Buchvorstellungen machen, und wir mussten echt viele machen. Also sobald das Rad erledigt war, einmal durch, wieder von vorne beginnen. Also ich glaube, das waren echt so 3-4 Bücher im Jahr. Und ich war immer die Erste, die sich gemeldet hat. Ich habe dieses Rad angeführt, weil ich so gern gelesen habe. Und irgendwann hat er mir sogar mal einen Schlüssel gegeben für einen Glasschrank in dieser Bibliothek, die wir hatten. Da waren einfach ganz viele Gedichte von Christian Morgenstern zum Beispiel drin. Und ich fand das so cool. Also ich fand das so lustig. Ich habe damals natürlich gar nicht alles verstanden. Aber ja, diese Welt, die sich da eröffnet hat an einer ganzen Bibliothek. Und plötzlich konnte man, ich konnte plötzlich Dinge erleben, die ich so gar nicht erleben konnte, weil wir einfach auch zum Beispiel nie auf Urlaub gefahren sind oder solche Dinge. Und plötzlich war so viel möglich durch diese Bücher. Und das hat sich dann gezogen, dass ich dann auch im Gymnasium einen Lehrer hatte, der selbst geschrieben hat, der eine starke Verbindung hatte zur Literatur und der das dann weiter gefördert hat.
Kannst du uns sagen, was das Buch Angst vor Männern macht? Mhm. Was war die Idee, die du umsetzen wolltest?
Das war die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Was will ich damit sagen eigentlich mit diesem Buch? Also ganz am Anfang war für mich gar nicht klar, an wen adressiere ich das? Was will ich überhaupt schreiben? Wie fängt man so ein Buch an? Und dann habe ich mir einfach gedacht, was würde ich gerne sagen, wenn Männer mir endlich mal zuhören würden, wenn ich sage, ich habe Angst vor Männern? Das war es, was es mit mir gemacht hat, so dieses, okay, ich habe endlich 128 Seiten oder 125 Seiten, was jetzt sind, Platz, um jemandem etwas zu sagen. Ich meine natürlich, man kann das Buch zuklappen, ist auch ganz okay, akzeptiere ich, aber ich habe nämlich immer wieder, wenn ich erzählt habe, dass ich Angst vor Männern habe, Frauen, die einfach sofort drauf anspringen und die sagen, ich verstehe dich, es geht mir auch so, ich kann das nachvollziehen, die dann mit mir darüber reden und zuhören, und Männer, die halt sofort in diese Abwehrhaltung kommen. Ich bin ja nicht so einer, ich gehöre da nicht dazu. Von mir hast du ja eh keine Angst, ich habe wirklich alles gehört. Und ich dachte mir dann einfach, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, wie setze ich da an und wem möchte ich was erzählen? Und dann habe ich einfach angefangen, so ein bisschen in Briefform, also ich nenne es immer ein bisschen ein langer Brief, auch wenn ich das gar nicht so klar adressieren will, aber ich glaube schon, jetzt auch nochmal in Lesungen und dem Feedback von Männern, dass sich Männer sehr angesprochen fühlen und dass es für sie auch ein bisschen klar ist, dass ich eigentlich mich sehr an sie wende, obwohl ich das auch gar nicht so wollte. Ich wollte auch, dass Frauen sich einfach gehört und gesehen fühlen. Aber ja.
Es ist sehr biografisch.
Ja.
Wie ist es dir dabei gegangen, das zu revisiten? Es ist wahrscheinlich ja sowieso in deinem Organismus, alle diese Erinnerungen sind da gespeichert, aber oft versuchen wir eher wegzuschauen vor dem, was übergriffig war, unangenehm war, also Kontrollverlust gegeben hat. Das heißt, du bist das ja irgendwie mental alles durchgegangen und dann, also nochmal und nochmal, wie war das?
Ja, also es ist ja super spannend, dass das Gehirn wirklich extrem interessant ist, dass es auch so schützen kann und man eigentlich ganz viel vergisst. Und was super interessant ist, dass ich jetzt eigentlich, je öfter ich darüber spreche, desto mehr Dinge fallen mir auf, noch mehr Dinge, die mir einfallen, wo ich denke, ah, das hätte ich auch noch schreiben können. Viele fragen mich auch immer, ob es irgendwie therapeutisch oder so war, darüber zu schreiben, und es war eher sehr hart und schwer, also vor allem vor allem das Kapitel natürlich über meine Beziehung mit häuslicher Gewalt und so, das war schon alles sehr fordernd, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man Dinge eben vergisst und ich dann irgendwann, ich glaube, Frauen kennen das, also man zweifelt ja oft an Dinge, ob das überhaupt so schlimm ist. Und wie ich dann begonnen habe, vor allem diese einleitenden kleinen Kapitel, also ich erzähle ja bei jedem Kapitel vorab eine kleine Episode, das beginnt mit wie ich 14 bin, wie mir das erste Mal beim Fortgehen, ich sage immer dazu, ich war mit meinen Eltern bei uns im Dorf, auf einem Dorffest, ich durfte bis 22 Uhr bleiben und ein Typ, der mir einfach zwischen die Beine fasst, als ich an die Bar gehe, um meiner Tante meine Jacke zu geben. So beginnt das eigentlich alles und jetzt im Nachhinein würden mir auch so viel mehr noch einfallen und da fällt mir auch immer auf, wie sehr ich auch gar nicht wusste damals noch bei vielen Situationen, dass das falsch ist. Auch bei meiner Beziehung mit häuslicher Gewalt, dass man echt Dinge vergisst oder meint zu vergessen und sich auch denkt, ja, eigentlich war das jetzt echt so schlimm oder war das nicht so schlimm?
Und da, aber das geht ganz vielen Frauen ja. So. Also ich habe mir nämlich nachher dann überlegt, so, was war eigentlich bei mir alles in meinem Leben? Und es waren ganz, ganz viele Sachen. Und das ist ähnlich wie bei dir. Ich habe es vergessen, verdrängt oder es ist nicht so schlimm oder es ist irgendwie normal oder damit muss man sich quasi als Frau rumschlagen. Unter dem abgespeichert oder eben vergessen. Ne?
Und
das ist richtig crazy und umso mehr man drüber redet, umso mehr kommt dann wieder hervor. Und dann denkt man drüber noch, ey, wie du sagst, spannend.
Aber das ist ja genau der Punkt, zum Beispiel, den ich jetzt oft auch bei Mail und so bekomme. Ich denke, oh mein Gott, ich will da auch gar nichts bei Frauen so stark triggern, das klingt jetzt voll arg, aber wenn wir fragen, auf einmal sind mir so viele Dinge wieder eingefallen und ich finde es natürlich gut, dass wir alle darüber sprechen, aber ich denke mir dann, wow, also auch beim Lesen für Frauen tue ich ihnen auch irgendwie ein bisschen was an, weil sie so viel wieder erleben und wieder erinnern und ja, es macht mich dann manchmal natürlich auch traurig, dass ich mir denke, da kommen so viele Erinnerungen und Erlebnisse bei Frauen hoch, dass es für sie vielleicht auch schwer ist.
Weißt du hast, glaube ich, irgendeine Sequenz im Buch da genannt, wo es darum gegangen ist, dass man dann quasi im Taxi der Freundin Bescheid sagt, man ist jetzt im Taxi oder dass man quasi so Standorte abschickt und dass das wirklich für uns so Lebensrealität einfach ist, dass man das gar nicht so hinterfragt und dann sagen die Freundinnen, bist du eh gut heimgekommen, du musst ja sagen, damit eh alles okay ist. Und dann denke ich mir immer, ja, ist es einem Mann jemals passiert, dass der andere Freund gesagt hat, hey, bist gut heimgekommen und so. Also in so einer Situation, wo man sich mit einer Frau getroffen hat oder so, das passiert halt einfach nicht. Und das sind halt komische Sachen, oder?
Vor allem, ich denke dann immer, wie normal das für uns ist. Wie absolut normal solche Dinge sind, da mitzudenken, darüber nachzudenken. Auch gestern, also ich hatte ja gestern eine Veranstaltung und dann meine Schwester, die mir dreimal geschrieben hat, bist du schon gut nach Hause, bist du schon gut nach Hause, weil ich noch aufgeräumt habe und noch gar nicht zu Hause war, aber die unbedingt auch sicher wollte. Ich meine, ich habe nicht so weit nach Hause, aber selbst dieser Weg, sie wollte einfach sicher gehen, dass ich zu Hause bin. Oder wenn ich in Freundesgruppen, die wir haben auf WhatsApp, wir schicken alle immer ein Symbol, wenn wir halt gut nach Hause gekommen sind, einfach als Zeichen, okay, heute sind wir alle gut nach Hause gekommen. Und ich höre das auch nie von meinen männlichen Freunden oder auch, dass für die das so normal ist, aus der U-Bahn abends rauszugehen und Kopfhörer aufzusetzen, mit Musik nach Hause zu gehen. Dinge, die ich einfach nie mache, weil ich immer versuche, meine Umgebung zu scannen und da zu schauen, okay, bin ich eh sicher oder passiert irgendwas in meinem Umfeld oder solche Dinge, die, oder mit dem Schlüssel in der Hand nach Hause zu gehen, ist für mich einfach Standard, ja. Und es ist echt zermürbend, dass wir darüber nachdenken, der ganze zusätzliche Mental Load, der da einfach auch anfällt, was ich mir immer denke, und dass einfach Männer das alles nicht tun müssen oder nicht tun.
Ich wollte dazu auch sagen, du hast es jetzt ein paar Mal, oder es wurde ein paar Mal als vergessen bezeichnet und ich kann mir vorstellen, dass es nicht vergessen eigentlich ist, sondern verdrängen. Und dann, wenn es verdrängen ist, dann denke ich mir, leistest du mit diesem Buch ja eine ganz andere Arbeit, weil dann ist es nicht, oder dann wäre es nicht, wie unangenehm, dass Leute mir durch mein Buch unangenehme Situationen in Erinnerung bekommen, sondern durch dich wird etwas vielleicht sogar gesellschaftlich sichtbarer, was ja jetzt in unserer Bubble die absolute Tendenz ist. Es soll sichtbar werden. Also quasi, wir brauchen eine ganz andere Accountability. Wir brauchen eigentlich, jetzt, es klingt seltsam, das zu sagen, aber ich glaube, es stimmt, wir brauchen eine ganz andere Gesellschaft. Und dann glaube ich, das, was angetan wird bekommt eine Stimme, bekommt Sichtbarkeit, das Muster wird sichtbar und vielleicht sind das so die frühen Schritte, damit in Folge sich etwas auch ändern kann. Weil einerseits führt das in mir ja nur nahezu Berührtheit, aber es führt ja auch zu Wut.
Mhm.
Weil das will ja niemand. Also vielleicht wollen es die Übergriffigen oder die Täter, aber was ist das für eine Gesellschaft?
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das so wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das viel verändern kann, wie du auch sagst. Ich meine, es bedrückt mich einfach, wenn ich ewig lange Mails von Frauen bekomme, sie mir ihre Erfahrungen schildern und ich denke mir, boah, es ist so viel. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie viele Mails und Nachrichten mich erreichen mit Geschichten. Aber natürlich ist das halt genau der Punkt, den du auch ansprichst, dieses darüber reden und wie ich das immer nenne, Räume zu öffnen dafür. Und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, weil ich kann mich noch erinnern, wie das war für mich damals, also auch mit meinen Gewalterfahrungen und so. Ich meine, es ist jetzt ewig her, ewig ist übertrieben, aber 15 Jahre oder so ungefähr. Und ich kannte niemanden oder ich konnte mit niemandem darüber sprechen, der selbst betroffen war. Ich kannte offiziell keine Frau, die häusliche Gewalt erlebt hat. Ich kannte keine Frau, die einen Übergriff überlebt hat, was nicht der Realität entsprach. Ja? Also natürlich, es gab sie zu häufig, aber man hat einfach nicht darüber gesprochen, weil vor allem auch, es ist noch immer so, aber vor allem auch damals noch am Land, das geht uns nichts an, das ist deren Leben, da mischen wir uns nicht ein, da sagen wir nichts etc. Und dadurch hatte ich ja für ganz viele Dinge, die mir passiert sind, auch keine Worte. Ich konnte das gar nicht benennen, ich konnte das nicht einordnen, nicht zuordnen. Und eigentlich erst auch Jahre später durch den Austausch mit anderen, durch auch, wie ich nach Wien gezogen bin, da habe ich mich dann viel mehr auch in diesem Bereich engagiert. Ich war auf Veranstaltungen, auf Demos, habe Bücher dazu gelesen etc. Und plötzlich erkennt man erst, was alles falsch ist, ja, oder dass es Begrifflichkeiten dafür gibt. Und ich glaube immer, erst wenn man Begrifflichkeiten und Worte dafür hat, dann kann man es eben auch richtig zuordnen. Und ich glaube, das stimmt schon und das war mir auch sehr wichtig mit dem Buch. Erstens zu zeigen, dass ich kein Einzelfall bin, dass es kein individuelles Problem ist, was ja auch gern gesagt wird, sondern dass wir wirklich ein strukturelles Problem haben. Aber auch, ich habe ja auch so einen ganzen Absatz im Buch, also was ist Gaslighting, was ist Lovebombing, was ist das alles, was wir da erleben und vor allem auch, dass Gewalt eben nicht nur, was viel, also sehr, sehr gern betont wird, dass das eben immer physisch sein muss, sondern dass es das psychische Gewalt auch so vorherrschend ist. Und da Sensibilität dafür zu schaffen und vielleicht auch jüngeren Frauen und einer jüngeren Generation eben auch Worte dafür zu geben, das war mir halt auch extrem wichtig.
Ich glaube aber, ich würde auch behaupten, dass jede Frau mindestens eine Frau kennt, die häusliche Gewalt erlebt hat.
Ja.
Mindestens. Wenn nicht, also eigentlich viel mehr.
Mhm.
Also in meinem Umfeld, es ist jetzt nichts, was es nicht gibt.
Nein. Und das ist ja auch was, weil immer noch dieses, was, du hast sowas erlebt oder du bist davon betroffen. Und ich denke mir, ja, wahrscheinlich jede zweite Frau, die jemals neben dir gesessen ist oder die du triffst in der Straßenbahn, die irgendwo in der Arbeit ist etc. Jede Frau kann dir irgendwas, also fast jede Frau kann dir irgendwas erzählen. Und dass es ja wirklich ein Problem ist von allen Frauen.
Ja, jetzt hast du dich in deinem Buch sehr, sehr viel mit dem Thema Angst auseinandergesetzt. Mhm. Und jetzt wollte ich wissen, wie hat sich die Angst auf Männer jetzt verändert in dem Prozess? Mhm. Hat sie die verändert? Ist das, ja, erzähl mal, wie ist das worden?
Jo, es ist schwierig, weil wenn man die aktuellen Nachrichten anschaut und wenn man News liest und was gerade alles hochkommt etc., dann kann ich gar nicht weniger Angst haben. Also vielleicht bin ich mittlerweile wütender als ängstlicher, aber es ist nicht so, dass entweder durch Schreiben des Buches oder durchs Sprechen darüber weniger Angst da ist. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte ja wirklich sehr Panik auch vor der Veröffentlichung. Ich muss bis jetzt sagen, dass ich Gott sei Dank sehr, sehr viele wohlwollende und schöne Erfahrungen gemacht habe mit dem Buch, auch bezüglich von Männern. Also ich habe sehr, sehr viele schöne und gute Nachrichten bekommen und gutes Feedback. Nur eins meiner Instagram-Videos ist bis jetzt in eine völlig falsche Richtung abgedriftet und da habe ich gleich mal die Kommentare deaktiviert, weil also was man da an Hass erfährt, ist wirklich schrecklich. Aber Ja, ich verstehe mittlerweile alle Frauen noch mehr, die einfach keine Beziehungen mit Männern führen wollen und können, weil wenn man sich halt die Nachrichten und alles anschaut, verstehe ich, warum Frauen Angst haben, Angst um ihr Leben nämlich tatsächlich, also Angst mit dem, oder was passiert in diesem Vertrauensverhältnis, wenn man wirklich in einer Partnerschaft ist, wo man sich eigentlich vertraut und dem anderen Menschen vertraut und wenn man dann irgendwelche so Telegram-Gruppen, wo ich weiß nicht, wie viele Männer Videos von ihren Frauen posten, die schlafen und keine Ahnung, dann denke ich mir, ja, wie sollen wir noch vertrauen und wie sollen wir eigentlich keine Angst haben? Also ich glaube, meine Angst ist nicht weniger, aber meine Wut ist ein bisschen mehr.
Christian, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Also das ist ja, du bist der einzige Mann da jetzt in der Runde.
Ja, ich meine, wie kann ich das sagen? Es hat ein bisschen was Frustrierendes, dass gesellschaftlich quasi die Hauptgruppenzugehörigkeit, die ich habe, ist ja nicht, du hast braune Haare oder du hast lange Haare oder du wohnst in diesem Bezirk, sondern es ist, du bist Mann. Ne? Und damit ist die Hauptzugehörigkeit, die gesellschaftlich gelesen wird und von der ich ja auch profitiere, dass ich zu dieser Gruppe Mann gehöre. Und in dieser Gruppe Mann gibt es wahrscheinlich ganz schöne Abstufungen. Die ändern nichts daran, dass du von Dingen profitierst. Also was auch immer, im Schnitt weniger Mental Load, im Schnitt mehr Gehalt und so. Auf mein individuelles Leben drücken sich konkret diese Dinge, die wirken sich da nicht aus, weil ich stehe da ganz woanders. Aber es ändert eben nichts an dieser Gruppenzugehörigkeit. Aber die ist ganz schön frustrierend, weil ich kann nicht wissen, ob in meinem Umfeld übergriffige Männer sind. Ich will nicht mal wissen, wie das rauszukriegen ist, weil das hörst du ja nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass in meiner Bubble ein sehr differenzierter Versuch der Selbstentwicklung stattfindet. Und damit ist alles ein bisschen anders, als es eigentlich gesellschaftlich ist, habe ich zumindest das Gefühl, weil da Accountability wichtig ist im Schnitt. Aber eben das Statistische im Schnitt sagt nichts aus über die individuellen Wahnsinnigkeiten, die ja passieren können. Aber ja, deswegen, was macht's mit mir? Ist ja nicht so, dass das Thema jetzt für uns hier im Podcast oder in meinem Leben neu ist. Ich finde, das Krasseste für mich ist eigentlich, dass ich bin jetzt 47, als ich 15 war, gab es dieses Thema nicht. Mhm. Es gab es gesellschaftlich nicht und es gab es in meinem Leben auch nicht. Hätte es ja geben können, gab es nicht. Genauso wie du sagst. Mit 20 gab es das auch nicht. Mit 25 gab es das auch noch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war über 30, als ich das erste Mal das Wort Gaslighting gehört habe. Und deswegen ganz stark, ja, es braucht Worte. Damit es Worte gibt, braucht es aber auch Literatur. Damit das eine Sichtbarkeit bekommt, brauchst du Bildung. Mhm. Und das sind alles Themen, die wir gesellschaftlich überhaupt nicht gelöst haben, wo es ja eigentlich eher in die andere Richtung geht. Es geht ja eher in die Verrohung und in das Verkürzen von Dialogen. Deswegen finde ich auch, dass unser Podcast so etwas unglaublich Wichtiges tut, weil wir sagen, ich meine, jetzt laber ich seit Minuten, aber wir sagen ja, wir wollen dich hören. Wer bist du? Und wir wollen ja nicht eben ein 4-Minuten-Format sein, sondern wir wollen ein 1-Stunden-Format Minimum sein. Und es ist kein Zufall, dass wir dieses Thema immer wieder in den Fokus nehmen, weil wir sind am Ende ein absolut feministisches, also wir erleben uns oder wir definieren uns als unter anderem feministisches Projekt. Und dieses, du bist Mann und deswegen bist du vielleicht kein Feminist, ist für mich unerträglich. Genauso unerträglich, wie wenn eine Frau das sagt. Und wir haben ja gerade in der Politik immer wieder Frauen, die sagen, Feminismus hat mit ihnen nichts zu tun. Ja, gut, also sehr viele Gedanken offensichtlich, aber das als Hauptantwort, das ist natürlich auch ein Privileg. Es kommt aus einem Privileg heraus zu sagen, aber ich erlebe uns als Menschen. Das ist das, was uns eigentlich verbindet. Und zu wissen, das mache Menschen darauf scheißen und sagen, ja, ich stehe über dir, ist natürlich ein Wahnsinn.
Punkt. Ja, das ist arg. Aber ich empfinde das jetzt da zum Beispiel auch so, wenn wir dafür drüber reden und du verstehst, sagst du, Nicole, dass viele Frauen jetzt keinen Partner mehr haben und irgendwie radikalisieren sich doch dann irgendwie die Gruppen und irgendwie geht dann keiner mehr auf den anderen zu und dann sitzen Männer da und Frauen da. Wie geht man mit dem um? Also was tut man? Was tun wir?
Naja, ich glaube erstens, also ich sehe das nicht als Radikalisierung. Ich glaube, wir Frauen sind endlich in einer Position, wo wir, also der Großteil der Frauen, das will ich immer betonen, nicht alle, das weiß ich sehr wohl, wo wir keine Männer mehr brauchen. nicht so wie früher, wenn man das jetzt wirklich im historischen Kontext betrachtet, dass wir finanziell abhängig waren oder dass wir Männer brauchten oder vor allem in einer Ehe, die uns erlauben, arbeiten zu gehen oder irgendwelche Dokumente zu unterzeichnen etc. Wir sind ja juristische Personen, wir können alles selber tun, wir brauchen keine Männer mehr. Und wir haben die Wahl, uns zu entscheiden, ob wir eine Paarbeziehung mit einem Mann eingehen. Und dann ist einfach die Frage für mich, was bringt dieser Mann mit? Und das ist nicht so wie früher, dass ich sage, okay, der muss mir meine Miete zahlen oder der muss für irgendwas, dafür kriegt er von mir Kinder und ein schönes Haus, keine Ahnung. Also wir haben endlich die Wahl. Also nicht, wie gesagt, nicht alle Frauen, aber die, die finanziell unabhängig sind, können sich jetzt entscheiden, ob sie diese Beziehung eingehen wollen. Und wenn sie das wollen, dann sorry, aber da muss eben dieser Mann auch gewisse Dinge einfach mitbringen. Und da denke ich jetzt nicht an, er muss 3 Millionen am Bankkonto haben. Nein, er muss einfach bereit sein, eine gleichberechtigte Partnerschaft einzugehen. Er muss bereit sein, absolut, ich meine sowas wie respektvoll, das setze ich jetzt einfach mal voraus, aber zum Beispiel auch Teil einfach des Haushalts zu übernehmen oder wenn man irgendwelche, wenn man ein Kind hat, wirklich Vater zu sein und nicht nur ein Mann, der ein Kind hat. Männer müssen einfach reflektieren, nachdenken können, mit Emotionen umgehen können, müssen sich einfach für die Lebensrealität der Partnerin auch interessieren und müssen Frauen nicht mehr behandeln, als wären sie ihre, weiß ich nicht, Assistentinnen oder Mütter oder was auch immer, sondern einfach in einer gleichberechtigten Partnerschaft zu sein. Und da wir diese Wahl haben, finde ich es einfach, ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe als Frauen, darüber nachzudenken oder uns da nicht unter Anführungszeichen radikalisieren zu dürfen, sondern Männer sollten darüber nachdenken, warum sollen wir sie überhaupt brauchen oder haben wollen. Also wir wollen sie nicht wegen ihrer ach so geilen Maskulinität und weil sie irgendwie unsere Providers sind und keine Ahnung, ja. Wir wollen sie, weil sie hilfsbereit sind, weil sie für uns da sind, weil wir mit ihnen einfach das Leben gleichberechtigt gehen können. Und ich weiß nicht, ich sehe das eben nicht als Radikalisierung, sondern ich sehe das sehr rational, dass ich mir einfach denke, wir haben jetzt endlich die Wahl und wir können uns entscheiden. Und dann müssen Männer einfach uns zeigen, warum wir sie in unserem Leben haben sollten als Partner.
Ich würde gerne wissen, was Vertrauen für dich bedeutet.
Vertrauen bedeutet für mich, dass ich mich einfach auf jemanden absolut verlassen kann. Auch Loyalität, dass ich weiß, die Person ist für mich da. Und auch das Akzeptieren von Grenzen fällt für mich darunter, ganz klar. Also wenn ich etwas nicht möchte, wenn ich Nein sage, wenn ich eben dieses berühmte Nein ist Nein, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also dieses Vertrauen führe ich in Freundschaften und dieses Vertrauen erwarte ich mir eben auch in einer Partnerschaft. Also dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und dass aber auch, wenn ich etwas nicht möchte, das einfach von vornherein akzeptiert wird. Und wenn dieses Vertrauen aber missbraucht wird und verletzt wird, dann, ja, da habe ich ja genug erlebt. Und das war auch mitunter der Grund, warum sie auch zu diesem enormen Ausbruch meiner Angst gekommen ist. Oft wird als größtes Beispiel zum Beispiel im Punkt Vertrauen meine Beziehung mit häuslicher Gewalt herangezogen. Und das stimmt auch natürlich, aber der letzte, oder ich glaube, warum das eigentlich so stark bei mir ausgebrochen ist, war ja auch gar nicht diese physische Gewalt, sondern einfach die psychische Gewalt. Ich rede darüber ja gar nicht so oft, aber ich war ja verheiratet und ich war in einer Ehe und ich war in einer Ehe mit jemandem, der ein Doppelleben geführt hat. Und ich dachte, ich kenne diese Person. Nämlich seit ich eigentlich sehr jung bin, seit ich 16 bin, kannte ich diese Person. Und da dann zu erleben, dass jemand fähig ist, über Jahr eigentlich, also mehr als ein Jahr hinweg, ein Doppelleben zu führen und alles, was ich geglaubt habe, zu glauben, war nicht wahr, das macht was mit einem. Und das erschüttert das Urvertrauen, so wie ich es auch im Buch nenne, auf einem ganz anderen Level. Also das war wirklich 1,5 Jahre knapp so, also Gaslighting pur. Ich habe wirklich gedacht, ich bin verrückt teilweise. Und diese enorme Erschütterung dieses Urvertrauens hat dann auch schlussendlich, glaube ich, alles andere nochmal verstärkt, was ich so in meinem Leben erfahren habe, wo ich mir einfach dachte, ich kann Männer nicht mehr vertrauen. Ich kann Männer nicht mehr vertrauen, weil ich kenne sie eigentlich gar nicht. Und ja.
Ist das bis jetzt so oder wie geht es da heute damit um, mit dem Vertrauen zu Männern?
ich habe Gott sei Dank sehr, sehr großartige Männer in meinem Leben. Also nicht nur einen sehr coolen, großartigen Papa, sondern auch sehr viele männliche Freunde tatsächlich. Leute glauben ja immer, ich hasse Männer. Das ist so dieses typische Ding. Aber ich habe wirklich richtig coole Männer in meinem Leben. Und denen vertraue ich alle total. Also die haben das aber auch wie die letzten Jahre bewiesen, dass die einfach wie meine Freundinnen, denen kann ich einfach vertrauen, denen kann ich mein Leben anvertrauen. Und ich habe ja auch eine Partnerschaft, wo das schon von Anfang an sehr, sehr starkes Thema war natürlich. Vor allem, weil eben da dieser Punkt noch einmal eine noch intimere einfach ist und eine noch intensivere als in einer Freundschaft. Und da war das schon ganz, ganz, ganz lang schwierig. Und ich glaube, das ist immer noch schwierig für mich oft in Situationen, wo dann wieder was hochkommt, wo man, und das hat auch absolut gar nichts mit ihm zu tun, ganz im Gegenteil. Diese Person hat mir bis jetzt immer bewiesen, dass ich ihr absolut vertrauen kann, aber mit mir selber einfach, dass man, und ich glaube auch, dass das, ich meine, jetzt mache ich so lange Therapie und alles und rede mit Menschen darüber, ein Buch geschrieben, ich glaube auch, dass das nie mehr ganz weggeht. Ich glaube, dass da einfach, dass auch zu viel passiert ist, als dass ich jemals wieder ganz bedingungslos vertrauen kann. Und wenn man das aber weiß und für sich selber auch damit umgehen kann, dann ist das auch, glaube ich, ganz okay so. Also dann kann ich auch Dinge einordnen und weiß, wann mich einfach wieder Nachrichten, die ich halt vielleicht gerade lese, so aus dem Konzept hauen, dass ich dann wieder, dass mein Urvertrauen dann wieder wackelt.
Ich habe mir gedacht, dass vielleicht so ein bedingungsloses Vertrauen auch, vielleicht ist das nicht einmal der Wunschzustand für mich, weil vielleicht ist es okay, wenn der heutige Zustand von mir reflektiert, dass schon zu oft Dinge schiefgegangen sind und wenn sich dadurch dann eine erhöhte Agency für mich ergibt. Mhm. Nämlich, ja, ich vertraue dir da heute, aber weiß nicht, ob ich jetzt meine Hand ins Feuer legen würde dafür, dass es immer passt. Und das klingt irgendwie sehr unromantisch, aber ich frage mich, ob wir da vielleicht auch neue romantische Narrative haben dürfen, nämlich der bedingungslose Wille zu mir selbst. Nicht aus Egoismus oder Narzissmus, sondern aus Selbstfürsorge.
Ja, aber ich finde halt für eine, also das ist meine Ansicht, für eine Beziehung oder auch eine freundschaftliche Beziehung ist es schon auch sehr intensiv, jeden Tag oder jeden dritten Tag neu abzuwägen, ob man noch jemandem vertrauen kann. Also ich sehe den Punkt auch mit, ich sehe Beziehungen mit, also mittlerweile sehr unromantisch. Dieses, was ich hatte mit 16, dass man diese Verliebtheitsphase und alles ist so rosa und romantisch etc. bla bla bla, das sehe ich alles nicht mehr. Ich glaube, ich sehe Beziehungen mittlerweile sehr rational und trotzdem ist für mich das Vertrauen einfach ein Urkonstrukt davon und eine Säule, wo eine Beziehung draufsteht. Und das muss einfach da sein. Herr Coutinho von der Presse hat mich auch gefragt, wie, eben wegen Vertrauen. Und er hat das eigentlich verglichen mit dem Verkehr, dass man ja den anderen Autofahrern vertraut, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten. Und das sehe ich halt auch schon so in meinen Beziehungen, die ich führe. Also ich erwarte schon, dass die Menschen sich an die Regeln des Vertrauens halten, an die ich mich auch halte, weil nur so kann diese Freundschaft oder Beziehung eben funktionieren. Aber ich glaube, immer wieder neu abzuschätzen, was ich natürlich schon mache, aber ist auch sehr anstrengend.
Ich würde gern in das Thema gehen, das ja eigentlich für uns der ursprüngliche Beweggrund war, dich einzuladen, nämlich der Buchhandel.
Guter Überleitung.
Ich habe das Gefühl, dass es minimal ein leichteres Thema sein könnte, aber vielleicht trotzdem auch gar nicht so leicht. Mhm. Als Einstiegsfrage, und wir müssen noch gar nicht so viel darüber reden, aber was bedeutet es, 2026 eine Buchhandlung zu führen?
Es bedeutet viel Arbeit. Also Buchhandel ist auch nicht gerade das leichtere Thema, auf keinen Fall, weil
es klingt so romantisch.
Es klingt
oder?
Super romantisch, das ist ja, aber das ist auch echt eine Problematik der Branche, dass das so romantisiert wird. Und ich versuche ja auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder zu zeigen, dass das echt nicht alles so romantisch rosa ist, wie wir glauben, genauso wenig wie die Liebe. weil das echt tatsächlich eine Branche ist und eine Arbeit ist, die man aus Leidenschaft tut und mit Liebe und mit Hingabe. Und ich bin Buchhändlerin, weil ich Literatur liebe und Bücher liebe und das liebe, über Bücher zu sprechen und andere mit dieser Begeisterung anstecken möchte. Aber natürlich hat man auch starke Konkurrenten Und wenn man sich die Zahlen anschaut, und es gibt ja immer wieder Presseartikel dazu, jetzt erst wieder zu den Umsatzzahlen, zu der Entwicklung des Marktes. Ich meine, wir alle wissen, die wirtschaftliche Lage ist gerade für alle sehr, sehr schwierig. Aber die Zahlen im Buchhandel, also der Absatz vor allem, geht einfach zurück. Das Einzige, ich glaube, heute habe ich in einem Bericht darüber gelesen, dass er relativ stabil ist oder uns die letzten Jahre ein bisschen getragen hat, ist ein Kinder- und Jugendbuch, vor allem natürlich durch die Entwicklung im New Adult-Bereich und im Romantasy und in diesem Genre. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich einfach ein bisschen geändert. Ich würde manchmal gern so den Buchhandel der letzten, also so vor 40 Jahren noch erleben oder so, wo es einfach gereicht hat, eine Buchhandlung zu haben und zu sein und man ganz frei auch Sortiment bestimmen konnte. Und da haben sich einfach wahnsinnig viele Dinge verändert. Also man muss irgendwie ständig, es reicht nicht mehr nur eine Buchhandlung zu haben, sondern man muss auch die Leute irgendwie reinlocken, unter Anführungszeichen, aber mit vielen Events, die man macht, mit Pressearbeit, die man macht, mit Sichtbarkeit, die man schafft. Und auch das Sortiment wird natürlich ein bisschen, also meine Lyrikabteilung zum Beispiel schrumpft natürlich, weil es einfach weniger Absatz bringt, wie wenn ich jetzt dem Brown mehr Platz gebe. Und das klingt echt, also, aber das ist einfach, was es ist. Man muss auch viel, ich sage jetzt, bitte verurteilt mich nicht, so mainstreamige Sachen zu verkaufen, zum Beispiel die Indie-Verlage größere Flächen zu geben. Und es wird einfach immer schwieriger, vor allem, weil auch halt die Nebenkosten im Buchhandel extrem explodiert sind und nicht nur die Personalkosten, sondern auch Transportkosten und alle anderen Kosten. Ja, und wenn man dann halt nicht wesentlich mehr Bücher verkauft, wird es halt am Ende immer schwieriger. Aber gleichzeitig kann ich nichts anderes tun, weil ich es so sehr liebe und weil eine Buchhandlung zu haben zwar auch für mich bedeutet, 70 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich sage immer, wäre ich in der Finance-Branche oder in der Immobilienbranche, wäre ich wahrscheinlich rich. Das bin ich nicht. Aber dafür kann ich einen schönen kulturellen Ort des Austausches anbieten.
Und wenn man in deine Buchhandlung reingeht, welche Bücher finden sich da? Was das Sortiment? Was bietest du an?
Was biete ich an? Mhm. Also das Besondere meiner Buchhandlung ist ja, dass sie mehrsprachig ist. Also grundsätzlich haben wir einen Fokus auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Ich habe auch zwei französische MitarbeiterInnen und eine italienische. Das heißt, man kann sich bei uns auch in der Muttersprache beraten lassen und wir bestellen auch in den jeweiligen Ländern. Und in diesen Sprachen haben wir auch quasi, was man nennt man das Vollsortiment. Also wir haben Kinderbücher, Romane, Krimis, Sachbuch, eben auch Lyrik. Da bieten wir echt alles an, Graphic Novels. Genau, also wir haben eine Riesenauswahl und wir haben aber auch eine riesengroße Abteilung oder eine relativ große Abteilung an englischen Büchern, weil gerade auch der englische Markt immer stärker wird. Das merkt man sehr stark. Und eine kleine Babyabteilung Spanisch, weil meine Mitarbeiterinnen auch alle Spanisch sprechen. Genau, aber das ist so das, was meine Buchhandlung eigentlich ausmacht. Die Vielfältigkeit, die Multilingualität. Wir sagen immer, wir sind so ein kultureller Knotenpunkt. Wir sind Anlaufstelle. Wir machen viele, viele Veranstaltungen, auch mehrsprachig. Ja.
Ich finde, ihr seid auch einfach, also ich wohne zweimal gehupft ums Eck. Also wirklich, ich wohne einmal ums Eck von deiner Buchhandlung und kenne sie seit vielen Jahren. Und ich denke mir immer, es ist auch irgendwie ein bisschen so ein Ruhepol oder irgendwie ist es so ein Juwel. Wie soll ich sagen, dort in der Gegend sind Kaffeehäuser, da sind Parks. Der Bezirk ist an sich eh schon sehr ruhig, könnte man sagen. Und irgendwie ist darin aber die Buchhandlung List, finde ich, trotzdem was sehr Besonderes. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber was würdest du Menschen, die da vielleicht noch nicht waren, sagen, warum es sich auszahlen könnte, bei euch reinzuschauen?
Also für mich ist meine Buchhandlung, oder wie ich sie sehe, immer, ich sage immer, sie ist ein verlängertes Wohnzimmer. Und ich hoffe auch, dass die Leute, die kommen, ein bisschen das Gefühl haben, einfach nicht nur willkommen zu sein, sondern einfach auch zu bleiben, zu stöbern, sich umzuschauen, Literatur zu entdecken, neue Sachen zu entdecken. Gleichzeitig habe ich einfach auch super kompetente Kolleginnen. Wirklich, wir alle lieben Literatur und ich, also der Grund, warum ich ja Buchhändlerin werden wollte, war ja, nachdem ich eben immer gern gelesen habe und dann eigentlich in einer ganz anderen Branche war. Also ich war ja ewig lang bei Bieber, bei dieser Parfümerie und war ewig lang mit Kosmetik, von Kosmetik fasziniert, habe aber immer gelesen, aber ich hatte nie Menschen, um über Literatur und Bücher zu sprechen. Und irgendwann ist mir dann der schlaue Gedanke gekommen, also habe ich dann schon Germanistik studiert und ich dachte, wenn ich Buchhändlerin bin, kann ich immer über Bücher sprechen. Und das ist echt tatsächlich auch was, was ich am meisten an meinem Job noch immer liebe, aber vor allem auch mit meinen Kolleginnen liebe, weil es ist echt immer cool, montags oder Dienstag in die Buchhandlung zu kommen. Oh, was hast du am Wochenende gelesen? Also das ist echt Gespräche, die wir immer noch wöchentlich führen untereinander und uns austauschen, was wir gelesen haben. Und nicht nur aus diesem Aspekt, um eben das Sortiment zu bestimmen oder es KundInnen zu empfehlen, sondern weil wir untereinander noch immer neugierig sind darüber, was die andere gelesen hat. Und ich habe auch, vor allem meine Kollegin Silvia, hat mich von vornherein extrem gepusht, weil sie mir von vornherein, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie hat mir immer Bücher in die Hand gedrückt, die ich einfach großartig fand. Also sie war für mich da so ein bisschen eine Magierin, weil wir einfach etwa da einen kompletten Lesegeschmack teilen. Aber ich weiß, wenn sie sagt, das Buch ist super, dann ist es für mich super. Und wie ich dort begonnen habe zu arbeiten, ist sie immer wieder gekommen und gesagt, ah, du solltest das lesen, du solltest das lesen. Und das war immer ein Volltreffer. Und das ist für mich das Schöne. Also nicht nur der Austausch mit Kundinnen, sondern auch der Austausch mit meinen Kolleginnen. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man eben in die Buchhandlung kommt, dass wir gern über Bücher sprechen und dass wir gern auch bereit sind, diese Magierinnen für andere zu sein, ein perfektes Buch zu finden. Und das ist ja auch das Schöne. Also wenn jemand kommt und sagt, ah, ich will gern beginnen mit Lesen oder ich will mich endlich, weiß ich nicht, mit Literatur auseinandersetzen oder mit diesem speziellen Gebiet oder ich suche was nur über italienische Literatur oder französische oder was auch immer. Also dass man plötzlich ans Regal gehen kann, ah, du solltest das lesen und das lesen und das lesen. Und ja, das ist irgendwie echt schön.
Nicole, du tust ja auch Bücher empfehlen, ne?
Mhm. Oh nein, muss ich jetzt eins empfehlen hier ad hoc?
Nein, aber kannst du uns ein Buch sagen, das du eigentlich schon, weiß ich nicht, hunderte Male gelesen hast? Hast du so ein Lieblingsbuch, so einen Schinken, den du immer wieder lest?
Nein.
Nein, okay.
Gar nicht. Ich bin keine Rereaderin, wenn man das nennt. Nein, gar nicht. Weil ich auch, ich weiß gar nicht warum, die Zeit ist einfach so kurz und ich will so viele Bücher lesen. Und wenn ich dann was so rereade, denke ich mir, ich könnte auch was Neues lesen. Also es passiert ganz selten bei Lyrik oder so, dass ich etwas wiederlese oder einfach ein Buch zur Hand nehme. Und ich bin ja auch jemand, der ganz viel Eselsohren macht oder irgendwas anmerkt und dann einfach so spezielle Zitate nochmal lese. Das passiert schon. Aber ich habe auch das Problem, dass ich zum Beispiel Angst habe, wenn ich ein Buch wiederlese, dass es mir dann nicht mehr gefällt. Also zum Beispiel, es gibt dieses Buch, also ich weiß, es wird mir immer noch gefallen, aber es ist eines meiner Bücher, das ich immer wieder empfehle, ist und Max stand still in Darwins Garten von Ilona Jäger. Und das ist so eine fiktive Geschichte, wo Max und Darwin aufeinandertreffen. Und ich fand das Buch so großartig. Und es ist, glaube ich, 2016 oder so erschienen. Und jetzt denke ich mir, wenn ich das 10 Jahre später lese, vielleicht finde ich es gar nicht mehr so cool. Und das macht mir ein bisschen Angst.
Vielleicht findest du es noch cooler, das weil kann du noch sein. Mehr entdeckst.
Ja. Aber, falls ich noch was erzählen darf, ich habe gestern nämlich was erzählt. Ich hatte eben gestern eine Veranstaltung und das hat ein bisschen was mit meinem Buch zu tun, weil ich erzählt habe, dass ich ein Buch mit 14 gelesen habe und das haben sicher einige gelesen und zwar Robert Schneider, Schlaf ist Bruder. Ja? Und ich habe ganz, ganz lang behauptet oder gesagt, dass das mein absolutes Lieblingsbuch ist. Jetzt, da war ich 14, was ist das jetzt, 22 Jahre später, ich habe es nie wieder gelesen, aber ich kann mich komplett erinnern. Aber mein Problem ist mit diesem Buch, also mein persönliches Problem, dass das ganz lang für mich Liebe definiert hat. Es gibt ja diese, also ich weiß nicht, ob ihr den Inhalt kennt, es geht darum, dass, ich glaube, er heißt Elias, ein absolutes Gehör hat, Komponist ist und immer auf dieser Orgel spielt in dieser Kirche und dann gibt es, ich glaube, sie heißt Elisabeth, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, in die er sie verliebt. Und er wird aber so obsessed mit ihr und so auf dieser ungesunden Ebene, dass er einfach irgendwann beschließt, nicht mehr zu schlafen, weil wenn man schläft, kann man nicht lieben. Und wir alle wissen, was passiert, wenn man nicht schläft. Also es ist nicht empfehlenswert natürlich. Und ich habe mir aber ganz lange, ich weiß noch, ich war 14 und ich war so beeindruckt von dieser, oh mein Gott, da ist ein Mann, der aufhört zu schlafen, weil dann kann er nicht, wenn er schläft, kann er ja nicht lieben und er liebt sie ja so sehr. Und ich dachte urlang, das ist urgesund und so soll verliebt sein, ja. Weil ich immer dachte, ja, jeder kennt das ja, wenn man verliebt ist, dann liegt man stundenlang wach und möchte nicht einschlafen, weil man jede Sekunde mit dem Partner so genießen möchte. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mir gedacht, na Alter, Nicole, also das ist nicht gesund. Und ich habe mir dann damals sogar, wie ich 18 war, wer liebt, schläft nicht, tätowieren lassen und denke mir jetzt, na, also jetzt bin ich froh, dass ich in einer gesunden Partnerschaft sehr wohl, sehr gut und sehr tief und sehr sicher
schlafe. Der Partner auch. Super.
Voll, ja. Aber es hat mich ganz lang geprägt. Also so können Bücher auch ganz, ganz viel machen mit einem, dass sie eben auch Lebensentscheidungen oder Lebenseinstellungen bringen.
Schlaf ist Bruder, finde ich, hat ja noch unglaubliche, auch lyrische Gewalt, für mich im positiven Sinne, aber mir ist auch eingefallen, This Little Life, was auch eine pure Unerträglichkeit ist. Ich glaube, ich habe es zweimal gelesen und ich finde es unglaublich. Es macht mich so dankbar, dass so ein Buch geschrieben werden konnte und zur selben Zeit ist eigentlich ab irgendeinem Zeitpunkt jede einzelne Seite
Schmerz.
Es hört nicht auf und also das zeigt vielleicht auch, welche Macht Literatur haben kann.
Absolut und hat. Also ich meine, das, was es mit uns macht und mit unseren Emotionen macht und das, was es einfach sichtbar macht. Also ich finde das einfach unglaublich, was Bücher können. Und ich finde ja nicht nur Bücher, sondern ich finde einfach das Prinzip Lesen. Ich meine, man muss sich nur daran erinnern, wenn man sich daran erinnern kann, wie das noch war, als man nicht lesen konnte. Also wenn man die Welt noch gar nicht so versteht und dann plötzlich geht man in eine Schule, man lernt Buchstaben, man lernt Wörter und da kommt man auch zurück zu meinem Buch, man lernt Begrifflichkeiten für Dinge und ich finde einfach, wenn man eben lesen kann, sinnerfassendes Lesen und da geht es gar nicht nur um 600 Seiten Bücher, sondern plötzlich versteht man Dokumente, Beipackzettel, ganz, ganz klassische Dinge, aber eine ganze Welt eröffnet sich einem, wenn man lesen kann. Und dann noch der Zugang zur Literatur haben und so wie bei mir eben diese Möglichkeit, auch wenn man gar nicht um die Welt reisen kann, aber man kann im Kopf reisen, man kann andere Welten und Lebensrealitäten entdecken und was Lesen einfach ermöglicht. Und ich kann nur dafür plädieren. Bitte lesen Sie mit Ihren Kindern. Bitte lasst uns in der Schule Lesen forcieren. Lasst uns Literatur forcieren. Lasst uns das nicht verlieren. Also ich sehe das ja auch ganz oft jetzt, diese Entwicklung, dass man oft gar nicht mehr die nötige Aufmerksamkeitsspanne auch hat, so ein 600-Seiten-Buch zu lesen. Ja, alles muss immer rasch gehen. Alles muss in diesem aller Social Media quasi, man muss fast durch ein Buch swipen können, kurze Kapitel, immer Cliffhanger, es muss alles immer schnell sein. Aber Lesen ist ja so viel mehr und ja, ich hoffe einfach, dass das, also ich sehe keinen Untergang des Buches, niemals, oh mein Gott, wir werden immer existieren, aber man darf nicht vergessen, was Lesen eben ermöglicht.
Lesen for the win.
So voll.
Jawohl. Lest alle mehr.
Lest alle mehr. Kauft Bücher, vor allem im unabhängigen Buchhandel. Yeah.
Sehr gut. So machen wir das. Liebe Nicole, danke, dass du heute unsere Gästin warst. Und zum Abschluss bekommst du noch eine kleine Kleinigkeit von uns.
Oh, wow.
Ja.
Immer was zusammen. Singt jetzt was für mich, oder?
Nein.
Schade.
Nur zusammengeschrieben. Ja. In deinem Buch hast du darüber geschrieben, dass du es eigentlich ganz schlimm findest, dass es so Frauenbereiche im Schwimmbad gibt oder dass Frauen dann in eigenen Fitnessstudios so einen Frauenbereich haben oder Female-Only-Abende, dass sowas geben muss, weil du schreibst, es fühlt sich für mich so an, als würden wir nicht den öffentlichen Raum zurückerobern, sondern als würden wir uns selbst in goldene Käfige stecken. Mhm. Ja, dort sind wir sicher, aber frei sind wir nicht. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte ein Symbol.
Oh nein.
Ein Symbol geben. Ein Symbol für Freiheit. Etwas, was nicht in einem Käfig ist, sondern was ganz was Großes, in großen Vogel.
Wow.
Einen Adler. Den kannst du dir vielleicht in deine Buchhandlung hängen oder so.
Mache ich definitiv. Oh mein Gott, wie toll ist das denn?
Break free.
Das ist urschön.
From the Golden Cage. Ich glaube, es ist symbolhaft für uns Frauen. Also nicht den goldenen Käfig einsperren lassen, sondern raus.
Wow, das ist echt ein schönes Geschenk. Jetzt bin ich echt total überfordert.
Und es kommt noch was, Robert.
Was?
Mhm, eine kleine Kleinigkeit.
Kann ich jetzt wöchentlich kommen? Also ein Geschenk gekriegt.
Ich glaube, du bist hier immer willkommen.
Du hast ein Buch herausgebracht bei dem Verlag Wasser, Raum für sanften Widerstand. Mhm. Und dazu habe ich mir auch noch was überlegt.
Du bist so kreativ.
eine Wasserpistolen für sanften Widerstand.
Oh mein Gott, wie genial ist das denn?
Für den Frühling und wer weiß, du kannst ja auch den anderen noch abschießen. Also.
Ich nehme es auf jeden Fall mit. Also wow, wie cool ist das denn? Das ist
gerne.
Mega cool.
Ja.
Und ich wollte zum Abschied auch noch, das wollte ich vorher schon machen, aber dann sind wir anders abgebogen. Ich wollte auch noch eigentlich die von dir erwähnte Stefanie Jaksch nochmal erwähnen, weil wir haben sie nämlich in unserem erweiterten Umfeld schon lange, weil wenn ich es richtig zugeordnet habe, war das erste Buch von der Jacqueline Scheiber auch schon bei ihr in irgendeinem Kontext. Vielleicht war das noch ein anderer Verlag, ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung. Aber ich glaube, was die Stefanie Jaksch macht, ist total wichtig und zeigt sich hier mit dir ein weiteres Mal. Aber die braucht man vielleicht auch nochmal bei uns.
Unbedingt. Eine der großartigsten Frauen, die ich kenne. Absolut. Ladet sie ein, Steffen, komm. Du kriegst Geschenke.
Na gut, dann Entschuldigung nochmal für diesen kurzen Einwurf.
Aber schön, dass du da warst heute bei uns. Und
danke.
Wir kommen zu dir in die Buchhandlung und kaufen bei dir.
Yeah.
Bye.
Ciao.
Macht's gut.
Bye, bye. Ciao, ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.